Es wurde heftig gestritten in Brüssel, Ungarn sogar der Austritt aus der EU nahegelegt. Werte oder Wirtschaftsgemeinschaft, was darf jeder Staat für sich entscheiden? Wo ist eine rote Linie überschritten im Club der 27? Ungarn und der Regenbogen, Wertestreit in der EU, unser Thema in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Schönen guten Abend, ganz herzlich willkommen aus Berlin. Im Studio begrüße ich Rolf-Dieter Krause, langjähriger Leiter des Europastudios des WDRs in Brüssel. Schönen guten Abend. Ich begrüße herzlich Kai-Olaf Lang, Politikwissenschaftler der Stiftung Wissenschaft und Politik mit dem Schwerpunkt Osteuropa. Zugeschaltet ist uns Gerhard Papke von der FDP. Er ist der Präsident der Deutsch-Ungarischen Gesellschaft. Und er war bis Mai 2017 Vizepräsident des Landtags von Nordrhein-Westfalen und auch Vorsitzender der FDP-Landtagsfraktion. Und ich begrüße ganz herzlich Katharina Barley von der SPD, die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments. Zuvor war sie Ministerin für Familien und Jugend und auch Bundesjustizministerin. Frau Barley, schönen guten Abend nach Trier. Wir haben diesen Streit gehabt in dieser letzten Woche. Was hat der Streit um diese Regenbogenbeleuchtung eigentlich offengelegt? Es ging ja um mehr als nur bunte Lichter am Stadion.
Na, der Streit hat eigentlich gar nichts Neues offengelegt. Wir kennen Viktor Orban jetzt lange genug. Seit 2010 regiert er in Ungarn und wir wissen, dass er Schritt für Schritt versucht, die Demokratie abzubauen. Er versucht es nicht nur, er tut es. Und dieses Gesetz, das war ein kühlkalkulierter Tabubruch, eine Provokation. Verzeihung, wir haben nächstes Jahr Wahlen in Ungarn und er versucht, wie so oft, einen Feind zu kreieren, um Rückhalt im eigenen Land zu bekommen.
Mhm. Ist ja die Frage, aber muss man dafür ein Stadion nutzen, ein sportliches Ereignis, um Protest gegen ein Gesetz einzulegen? Da geht es ja in diesem Gesetz, was jetzt im Juni in Kraft getreten ist, darum, dass künftig Bücher und Filme mit Darstellung nicht heterosexueller Sexualität verboten sind. Aber ist es sinnvoll, das dann so auf diese Weise zu tun?
Es geht um viel mehr als das. Es steht ziemlich viel in diesem Gesetz. Und um nur eines herauszugreifen, es steht zum Beispiel darin, dass in Fernsehsendungen, in Filmen, Homosexualität oder Transsexualität nicht als normal dargestellt werden darf. Wie gesagt, es ist ein kalkulierter Tabubruch. Viktor Orban kann sich sicher sein, dass bei dem Thema ein Aufschrei erfolgt. Das ist auch gut und richtig so. Das ist natürlich unser Dilemma. Ich würde allerdings viel lieber über die autoritären, autokratischen, diktatorischen Züge sprechen, die inzwischen die Pressefreiheit, die Unabhängigkeit der Justiz, die freie Kultur, die Minderheitenrechte insgesamt praktisch haben verschwinden lassen in Ungarn. Und was eine neue Entwicklung ist, Viktor Orban hat mittlerweile das ganze Staatssystem so umgestellt, dass er selbst im Fall einer Wahlniederlage nächstes Jahr immer noch den Staat in der Hand hält. Mhm.
Reden wir gleich nochmal drüber. Bleiben wir nochmal einen Moment bei diesem Thema der Frage halt eben Regenbogen, Symbol, also ganz klar ein Zeichen für Diversität. Herr Krause, war das richtig, dass man gesagt hat, man beleuchtet dieses Stadion nicht? Hätte man nicht deutlich ein Zeichen setzen müssen für ein freies, diverses Europa?
Naja. Ich gehöre zu den wenigen, die finden, dass die UEFA richtig gehandelt hat. Weil wenn die UEFA das ernst meint, dass sie in ihrem Stadion keine politischen Demonstrationen haben will, dann musste sie das untersagen. Denn das war eindeutig nicht einfach ein abstraktes Eintreten für Menschenrechte etc., sondern es war eine gezielte Demonstration gegen ein ungarisches Gesetz. Und ehrlich gesagt sehr wohlfeil. Ich finde, das ist ein Ausdruck einer sehr verhängnisvollen Neigung, die wir in Deutschland zunehmend haben, nämlich zu Symbolpolitik. Da gibt es andere Dinge, die viel wichtiger wären in der Substanz, die man machen kann. Ich verteidige nicht dieses ungarische Gesetz, da ist auch nichts dran zu verteidigen. Ungarn ist ein schlimmer Staat geworden, ganz schlimm. Und die Ursachen liegen aber nicht beim Fußball, sondern es sind die westeuropäischen Regierungen, Frau Merkel vorne weg, die Herrn Orban immer wieder beschützt haben, ihn immer wieder haben die Schraube weiter drehen lassen. Als er anfing, die Pressefreiheit einzuschränken, als er anfing, die Justiz einzuschränken, als bekannt wurde, das hat Frau Barley nicht erwähnt, wie korrupt dieses Regierungssystem dort ist. Wie westliche Unternehmen, die in Ungarn investiert
haben, bedrängt werden. Aber wenn man bei dem Beispiel Homosexualität nämlich nochmal bleibt, also in Ungarn ist ja die gleichgeschlechtliche Partnerschaft seit 1996 anerkannt. Also da kann man doch, warum muss man dann da so ein Mittel finden?
Es ist ein Verstoß gegen die Kunstfreiheit zum Beispiel. In Filmen dürfen Regisseure bestimmen, was sie machen. So. Und solange das nicht Aufrufe zur Gewalt sind oder zur Schändung von Kindern oder sonst was, ist das alles möglich. Ich bin auch der Meinung, man muss nicht darum,
also Sie sagen, man,
Verhalten okay, von
wir,
Menschen
wir reden gleich nochmal über die anderen Sachen. Sie sagen aber, es war richtig, das Stadion nicht zu beleuchten, weil man
die UEFA gar nicht hin. Es gehört auf die politische Bühne.
Fragen wir mal Herrn Papke. Herr Papke, das wurde hier nun wirklich stark diskutiert. Wie wurde das in Ungarn aufgenommen? Also die Diskussion um diesen Protest, der dann da sein sollte. Und dann haben ja viele haben sich gezeigt mit Regenbogenfahnen. Wie wurde dieser Protest gegen das Gesetz in Ungarn aufgenommen?
Nun, die Ungarn haben diese geplante Aktion im Münchner Stadion so aufgefasst, wie sie nur aufzufassen war, als eine gezielte Provokation gegen Ungarn, als den Versuch des Gastgebers, nämlich Deutschland, ein Sportereignis zu nutzen, um eine befreundete Nation, deren Mannschaft als Gast zu uns kam, um Fußball zu spielen, vor der gesamten Weltöffentlichkeit zu entwürdigend auf die Anklagebank zu setzen. In dem Punkt stimme ich Herrn Krause also voll und ganz zu. Aber das, was wir letzte Woche erlebt haben, fügt sich ja ein in eine seit Jahren laufende Anti-Ungarn-Kampagne, die wir gerade in Deutschland, aber auch in Teilen Westeuropas erleben. Wissen Sie, ich kann mich immer nur wundern, mit welcher Arroganz gerade aus Deutschland über ungarische Politik gesprochen wird. Frau Barley hat jetzt Viktor
Orban
einen
Diktator genannt. Finden Sie denn, Herr Papke, finden Sie das Gesetz denn richtig?
Nein, lassen Sie mich das bitte doch mal sagen, damit wir das richtig einordnen. Mhm. Darauf hat Herr Krause ja auch zu Recht hingewiesen. Ja, also hier wird ein gewählter Regierungschef, den man nicht mögen muss, und man muss schon gar nicht seine Politik mögen, der wird in Westeuropa denunziert als Diktator. Der Mann ist in 3 freien demokratischen Wahlen mit überwältigender Mehrheit vom ungarischen Volk gewählt worden. Also ich würde mir mehr Respekt vor der souveränen Entscheidung des ungarischen Volkes wünschen und nicht immer diese typische deutsche Oberlehrerhaltung zu meinen, gerade wir Deutschen, und da empfehle ich wirklich einen Blick in die eigene Geschichte, wären jetzt berufen, als europäischer Oberlehrer aufzutreten und allen anderen Völkern zu zeigen, was gut und was falsch ist. Mhm. Das ist nicht die Rolle, die wir in Europa übernehmen sollten. Im Übrigen haben wir auf dem EU-Gipfel vor wenigen Tagen gesehen, wohin das dann führt. Wenn ein europäisches Volk, im Übrigen ein Kulturvolk aus der Mitte Europas, derart gedemütigt wird. Herr Rutte hat davon gesprochen, wir wollen Ungarn in die Knie zwingen. Wenn man so weitermacht, wird die Europäische Union bald am Ende sein. Das ist nicht die Europäische Union, die wir zu Zeiten von Helmut Kohl oder Hans-Dietrich Genscher erlebt haben. Die haben immer versucht, den Laden zusammenzuhalten.
Okay, Sie sagen klar, das ist eine Demütigung.
Ein Partner wird auf die Anklagebank gesetzt.
Okay, Herr Lang,
war das eine Demütigung.
Okay, Sie sagen, es ist eine Demütigung. Herr Lang, wie beobachten Sie es als Wissenschaftler, der natürlich die EU schon lange beobachtet und auch gerade auch sieht, wie Osteuropa auf solche Sachen reagiert? Wie erleben Sie das? War das eine Demütigung?
Also ich glaube, wir sehen in den letzten Jahren, dass Fragen der Werte, Fragen der Identität in der Europäischen Union, in der Europapolitik eine wachsende Bedeutung haben. Und ich würde behaupten, dass gerade die Frage, was ist in Ostmittel-, Südosteuropa, eine besondere Rolle spielt. Und ich glaube, wir haben bei der Osterweiterung 2004, 2007 dieses Thema der Werte unterschätzt. Es war ein sehr technischer Prozess. Man hat sich auf ökonomische Fragen konzentriert. Man hat sich auf rechtliche Aspekte des Acquis communautaire, des Besitzstandes kapriziert. Die Osteuropäer wollten rein, haben sich angepasst. Und es war ein asymmetrischer Prozess. Und mit einer gewissen Verzögerung gibt es jetzt Akteure, politische Gruppierungen, die teilweise eben auch Mehrheiten haben, wie Fidesz in Ungarn, wie die PiS in Polen, die bei solchen kulturellen Fragen sehr sensitiv reagieren, teilweise das innenpolitisch einfach instrumentalisieren, die aber teilweise durchaus auch ein weltanschauliches Gerüst haben, wo sie sagen, wir wollen einen anderen Weg beschreiten als den die sozusagen der sogenannte liberale Mainstream im Westen beschreitet. Und bei Orbán ist es, glaube ich, so, er möchte mit seiner Partei, auch mit der Mehrheit, mit diesen Supermehrheiten, die er hat, das Land natürlich grundlegend umkrempeln. Und ein Element, das, glaube ich, jetzt auch deutlich wird, sehen wir übrigens auch in Polen, wo dieses LGBT-Thema auch an Brisanz gewinnt, ist, ich glaube, diese Länder oder diese Regierungen wollen, ich nenne das mal, kulturelle Autonomie bewahren in der Europäischen Union. Das heißt, sie wollen bestimmte wertegebundene Fragen auf ihre Art und Weise regeln. Ich bezeichne das, was Orbán macht, was Kaczynski auch in Polen macht, als neotraditionalistische Modernisierung. Die wollen ihre Länder modernisieren, vor allem wirtschaftlich, technologisch. Sie sind für Innovation. Sie wollen das aber tun, indem sie das an traditionelle Werte rückbinden.
Ja, und da ist ja die Frage. Ja.
Letzter Satz. Ja. Und es gibt natürlich ein Spannungsverhältnis, denn wir haben in der Europäischen Union einen Wertekanon, der verpflichtend ist für alle, den haben die nämlich auch akzeptiert mit dem Beitritt. Und jetzt ist das Problem, besteht, glaube ich, darin, dass diese Werte, für die alle sind, Freiheit, Gleichheit, Solidarität, Minderheitenrechte, sehr vage sind natürlich. Und wenn wir das konkretisieren,
dann gibt's die Frage, man will diese bestimmten Traditionen bewahren. An Sie die Frage, Frau Barlem, ist das nicht etwas, wo man sagen kann, ja, das ist auch das Recht jeder Nation, dass man sagt, man kann sich dazu bekennen, man kann sagen, man will in bestimmten Punkten, will man eben Dinge anders regeln? Ist das
natürlich
nicht das?
Ja. Das Motto der Europäischen Union heißt in Vielfalt geeint.
Ja.
Natürlich sind wir offen für Vielfalt, aber die hat ihre Grenze genau an diesem Wertekanon. Und zu dem Wertekanon gehört Rechtsstaatlichkeit und Demokratie, dazu gehört aber auch Diskriminierungsfreiheit und Menschenrechte. Und das ist dann eben die Grenze. Und wenn man sich entscheidet, man möchte Mitglied in diesem Club sein in der Europäischen Union, dann gibt es Regeln, an die man sich zu halten hat. Und das tut Viktor Orbán nun wirklich schon seit über 10 Jahren in geradezu himmelschreiender Weise nicht. Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Die Sendezeit ist nicht lang genug. Wir haben eine Wahlrechtsreform oder mehrere Wahlrechtsreformen gesehen, die dazu geführt haben, dass es immer unwahrscheinlicher wird, dass Orbán überhaupt abgewählt wird. Ich will vielleicht nur sein jüngstes Beispiel bringen. Er hat mittlerweile die Schlüsselpositionen in Ungarn mit eigenen Leuten natürlich besetzt. Das tut er die ganze Zeit schon. Aber er hat vorgesehen, dass man all diese Position erst dann neu besetzen kann, wenn man für die Nachfolge eine Zweidrittelmehrheit im Parlament findet. Mit den ganzen Wahlrechtsreformen, mit der komplett unfreien Presse, die in dieser Kesma Foundation, in dieser Stiftung organisiert ist, die Fidesz nahesteht, ist es völlig
in der Sache falsch, Frau Barley. Das ist in der Sache falsch, das behaupten Sie immer.
Darf ich vielleicht mal ausreden? Ich möchte jetzt gerne erst mal ausreden. Es ist einfach.
Frau Barley redet aus und dann kann er abgeben.
Bitte lassen Sie mich das eine Beispiel noch geben. Es gibt einen sogenannten Haushaltsrat mit 3 Personen besetzt, alle von Orbán eingesetzt. Auch für die gilt das. Die können nur mit 2/3 Mehrheit wieder ihre Ämter verlieren. Dieser Haushaltsrat muss den nationalen Haushalt bestätigen. Tut er das nicht 2-mal? Dann kann der Präsident das Parlament auflösen. Also selbst wenn Orbán die nächste Wahl verliert, hat Orbán mit diesen 3 Getreuen die Möglichkeit, das neu gewählte Parlament gleich wieder zu Fall zu bringen. Also es sind schon richtig krasse Methoden, das weiß leider kaum jemand. Aber das hat die
Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit verletzt werden. Deshalb gibt es ja auch das Artikel 7-Verfahren. Herr Papke, was Sie sagen zu Frau Barley, das stimmt nicht?
Ja. Nein, Frau Barley argumentiert immer so ganz abstrakt und bündelt das dann
konkret,
in den Vorwurf, Orbán. Ja, ich will's mal abschichten, Frau Barley, an einem ganz, ganz konkreten Punkt. Das mündet dann immer in dem Vorwurf, Orbán sei ein mieser Diktator. Also zu den Standardargumenten gehört immer, die ungarische Regierung habe die Pressefreiheit abgeschafft. Wenn Sie in Budapest zu einem Zeitungskiosk gehen und Sie verlangen nach regierungskritischer Presse, dann gehen Sie mit einem dicken Stoß Papier nach Hause. Und lassen Sie uns das einfach mal ganz schnell im Telegram-Stil durchgehen. Nebsover, die auflagenstärkste ungarische Tageszeitung, auf der Seite der Opposition steht den Sozialdemokraten nach. Der reichweitenstärkste Fernsehsender, RTL, ist neutral, nein, eher regierungskritisch. Die mit Abstand auflagenstärkste Wochenzeitung, HVG, ist nicht nur regierungskritisch, sie ist in Teilen brutal regierungskritisch. Die Bundesregierung würde sich die Artikel und Karikaturen, die da gegen Orbán erscheinen, verbieten. Und wenn ich ins Internet schaue, dann muss ich mir nur die Reichweitenanalyse anschauen und stelle fest, dass von den 8 reichweitenstärksten Internetportalen 7 auf der Seite der Opposition sind. Ich bin weit davon entfernt, hier zu sitzen und zu behaupten, es wäre alles Gold in Ungarn. Aber diese Pauschalvorwürfe, die Frau Barley immer wieder auftischt für eine politische Kampagne, ich habe das am Beispiel Pressefreiheit ein bisschen dargelegt, die sind schlichtweg nicht in Ordnung. Im Übrigen auch nicht der Vorwurf der Homophobie. Das ist bei uns in der letzten Woche als Schlagzeile durch alle Nachrichtensendungen gereicht worden. Und Sie haben gerade als Moderatorin zu Recht darauf hingewiesen, es gibt in Ungarn das Institut der eingetragenen Partnerschaft. Das ist der deutschen Regelung gar nicht unähnlich.
Trotzdem gibt es jetzt dieses
gut
Gesetz.
Und sicher leben. Mhm. Und es gibt, das ist aber was anderes. Da reden wir über das Elternrecht. Man kann über dieses Gesetz sehr, sehr kritisch diskutieren.
Okay, Herr Papi, ich glaube,
das schränkt nur
klar,
die Rechte von Schwulen und Lesben nicht ein.
Ja, okay, dann noch kurz Frau Barley und dann Herr Krause, bitte.
Ja, also ich kann Ihnen tatsächlich in einem Punkt recht geben, was er noch nicht völlig gleichgeschaltet hat, sind die Internetmedien. Also da gibt es tatsächlich noch hier und da ein Medium, was wirklich kritisch ist. Ich kann Ihnen sehr empfehlen, sich mal mit meinen Kolleginnen und Kollegen in der Fraktion im Europäischen Parlament zu unterhalten, von denen eine gegen Viktor Orbán antreten wird, die eine Vertreterin der derzeit größten Oppositionspartei ist und die im Vorfeld des Europawahlkampfes in keine einzige Talkshow eingeladen worden ist. Sowas bei neutralen Medien in einem Wahlkampf. Mensch, wie kann denn das sein? Das war bestimmt totaler Zufall. Und Clubradio, ein kritischer Radiosender, den Sie bestimmt kennen, der hat dieses Jahr seine Lizenz verloren. Natürlich mit irgendwelchen obskuren Begründungen, aber Radiosenden können die nicht mehr.
Und das waren gar keine obskuren Begründungen, das blenden Sie aus.
Okay, ich glaube, hier ist klar geworden, dass es hier unterschiedliche Beurteilungen gibt.
Ich glaube, dass man das nicht lösen kann. Ja. Ich kann nur feststellen, die Organisation Reporter ohne Grenzen, die jedes Jahr sehr akribisch den Zustand der Pressefreiheit in den Ländern untersucht, hat den Abstieg Ungarns in der Hitparade nun über Jahre dokumentiert und ich wundere mich, dass ein deutscher Liberaler so etwas schönreden kann. Ich will aber auf einen anderen Punkt kommen. Die Werte sind, dafür gibt es in der EU-Politik einen Ausdruck, nämlich die Kopenhagener Kriterien. Da sind sie festgelegt. Und ohne dass die Kopenhagener Kriterien erfüllt werden, kann ein Land nicht Mitglied werden. Die EU ist so konstruiert, dass man das ein bisschen naiv, dass man dachte, na, wenn die einmal drin sind, dann werden sie sich schon dran halten, weil das ja so schön ist. Und dass ein Land sich davon wieder entfernt, hat man einfach nicht berücksichtigt. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel, wie dieser großartige Demokrat, der nämlich nicht immer mit überwältigenden Mehrheiten wiedergewählt worden ist, der ist mal mit weniger als 50% wiedergewählt worden. Aber er hat das Wahlrecht vorher so geändert, dass er mit weniger als 50% der Stimme eine nach wie vor Zweidrittelmehrheit, eine verfassungsändernde Mehrheit der Sitze im Parlament hatte. Das hat mit Demokratie nichts mehr zu tun. Das hat was mit Machterhalt zu tun.
Ja, aber die Frage ist, wie sollte die...
Da hat Frau Barley völlig recht. Genau. Das ganze Orbán, und das hat er gemeinsam mit Kaczynski in Polen und mit Janša in Slowenien. Orbán ist mal abgewählt worden. Und ist dann, nachdem die Nachfolger, aus welchen Gründen auch immer, ihrerseits abgewählt worden sind, hat er sich gesagt, das passiert mir nie wieder. Und hat seitdem den ganzen Staat in Ungarn, so wie das die PiS in Polen probiert und jetzt Janša in Slowenien, so in den Griff genommen, dass möglichst auch eine Wahlniederlage keine Folgen mehr in dem
Land. Ja, und die Frage ist, wenn das so
ist, wie... Ich will noch einen Satz sagen.
Ja.
Der kann machen, was er will. Die Ungarn können machen, was sie will. Es stimmt ja, muss man jetzt einräumen. Viele Ungarn unterstützen das. Ob es noch eine Mehrheit ist, wird man sehen. Das können sie alles machen. Aber wir müssen das nicht finanzieren. Ungarn ist ohne das Geld der EU überhaupt nicht überlebensfähig gewesen in den letzten Jahren.
Größten Empfänger der Mittel.
Ja. Und das mein Steuergeld, Ihr Steuergeld landet in den Taschen von Orbáns Familie, von seinen Günstlingen, von höchst obskuren Leuten in seiner Umgebung.
Also die Kritik ist enorm an Orbán von allen Seiten der EU.
Und unsere Kanzlerin guckt sich das an.
Herr Lang, ich würde gerne Herrn Lang dazu hören. Herr Lang, was sagen Sie denn? Ist das ein Punkt, wo man einfach sieht, da ist ein Graben zwischen West- und Osteuropa letztendlich und jetzt musste, ja, wie sollte die EU darauf reagieren? Was wäre ein richtiges Instrument?
Also bevor ich dazu komme, noch zwei Beobachtungen zu dem, was vorhin gesagt wurde, Pressefreiheit. Ich glaube, wir sehen in Ungarn sowas wie eine gespaltene Medienlandschaft. Ja, das, ich würde schon auch sagen, es gibt durchaus Pluralismus. Ja. Wer sich informieren will und online ist, der hat tatsächlich die Möglichkeit, alle möglichen Bereiche, sich aus allen möglichen Bereichen zu informieren. Wenn Sie, ich sage mal salopp, ein altes Mütterchen sind, das auf dem Land wohnt und Sie nur die Lokalpresse haben und das öffentliche Fernsehen, wird es schwieriger. Und deswegen haben wir im Grunde, und das bildet eigentlich das ab, was wir auf der politischen Ebene sehen, nämlich eine Polarisierung, eine Spaltung, die haben wir auch in der Medienlandschaft. Und das ist natürlich nicht gut. Und ich glaube, das, was passiert ist in der ungarischen Medienlandschaft, auch in anderen Ländern, gerade im Ostteil der EU, hängt auch mit Strukturproblemen des Mediensektors zusammen, mit einer chronischen Unterfinanzierung, die es beispielsweise Oligarchen, siehe Tschechische Republik und Herrn Babiš, einfach macht, da bestimmte Unternehmen zu übernehmen. Wir sehen aber auch in Ungarn, dass beispielsweise Redaktionen, die sozusagen unter Druck gerieten, dann ihr Medium verlassen haben und ein neues Medium gegründet haben. Also das ist, glaube ich, ein interessantes Phänomen, die interessante Crowdfunding-Konzepte haben und so weiter und dann rübergegangen.
Und sich selbst ausbeuten, nicht? Die kaum leben können von ihrer Arbeit.
Aber dennoch, wir haben Pluralität da. Das Zweite
zu Ihrer... Also ich zum Thema Wahlrecht gerne noch was sagen.
Moment, ich würde einen Schritt weiterkommen auch nochmal. Die Frage, wie sollte die EU damit umgehen, wenn man sagt, das sind nicht unsere Werte. Wie geht man damit dann um?
Ja, das hängt damit zusammen, was ich vorhin versucht habe anzudeuten. Also mit den Werten ist es sehr schwierig. Wir haben eben diesen Kanon, der verbindlich ist, aber was heißt der im Einzelnen? Ich habe so ein bisschen die Vermutung, und es ist sicherlich zu einfach zu sagen, das hängt nur mit Ost und West zusammen. Ja, wir haben auch Stadt, Land in Westeuropa, aber Fragen der Rolle der Kirche beispielsweise, die LGBT-Thematik, da ist doch, glaube ich, der Mainstream in vielen Ländern, in Ostmittel, in Südosteuropa, anders als in den meisten Ländern in Westeuropa.
Das heißt, werden diese Länder überfordert? Sagen wir mal, die Landbevölkerung, überfordern wir die?
Überfordern, sie wollen sozusagen, sie haben noch ein klassisches Bild von Familie. Mhm. Und es gab in Rumänien, es war, glaube ich, 2018, ein Referendum, das übrigens von einer formell sozialdemokratischen Regierung auch unterstützt wurde, durch das statuiert werden sollte, dass in dem Land Ehe halt nur eine Ehe von Mann und Frau sein soll. Sollte man in der Verfassung festschreiben. Das ist dann am Quorum gescheitert. Es gibt keine gleichgeschlechtliche Ehe in Rumänien. Und jetzt ist die Frage, wir haben nämlich Kollision, was passiert, wenn ein rumänischer Staatsbürger, der schwul ist, der eine Ehe hatte mit einem Lebenspartner aus den USA, nach Rumänien zieht und sagt, ich möchte, dass mein Gatte das Aufenthaltsrecht hat. Und da gab es ein EuGH-Urteil, das sagte, ihr müsst das Aufenthaltsrecht anerkennen. Es gab ein ähnliches Urteil übrigens auch in Ungarn zu Orbáns Zeiten, wo ein Budapester Gericht was Ähnliches gesagt hat. Das heißt aber nicht, dass es eine Pflicht gibt, für alle Mitgliedstaaten gleichgeschlechtliche Ehen einzuführen. Mhm. Aber das ist ein sehr dynamischer Prozess. Vielleicht sind wir in 5-10 Jahren irgendwo anders. Ja. Und wie gehen wir damit um?
Das ist ja mehr die Frage. Bei uns vor 20, 30 Jahren war es auch noch anders. Also da hat sich ja eine Gesellschaft auch modernisiert. Herr Papke, ist das eine Frage der Zeit Ihrer Meinung nach? Ist das was, wo Sie sagen, da muss man eigentlich einfach warten, die Gesellschaft entwickelt sich so? Oder muss die EU, also wie viel Druck erwarten Sie da von der EU, damit die EU eine Wertegemeinschaft weiterhin ist?
Ja, selbstverständlich entwickelt sich auch die ungarische Gesellschaft. Die ungarische Gesellschaft hat in den letzten Jahrzehnten einen enormen Modernitätsschub erlebt. Nicht nur die ungarische Wirtschaft, sondern auch die Gesellschaft.
Aber da passt dieses Gesetz ja nicht unbedingt dazu.
Das ist kein sachlicher Einwand. Das ist ein ganz normaler Prozess. Am Ende geht es doch um eine ganz andere Frage. Ist Westeuropa bereit zu tolerieren? Und da bin ich meinem Vorredner sehr dankbar, dass die Länder Mittel- und Osteuropas eigene Wege gehen wollen. Innerhalb des Konsenses, wie er sich in den europäischen Verträgen abbildet. Aber das sind Völker, die Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte, wie die Ungarn, für ihre Freiheit gekämpft haben. Und die darauf beharren, dass sie demokratisch organisiert nach den Werten leben können, die sie für richtig halten. Und das wird nicht mehr toleriert. Es wird definitiv nicht mehr toleriert und etwas anderes kommt hinzu. Es wird nicht mehr toleriert in Westeuropa. Auslösender Punkt des Konflikts mit Ungarn war natürlich die Zuwanderungspolitik. Viktor Orban hat sich wie kein anderer Regierungschef in Europa von Beginn an gegen die unkontrollierte Massenzuwanderung nach Europa
gestellt. Wurde da am Anfang ja auch von der CSU eingeladen.
So, und Deutschland hat einen ganz anderen Weg gewählt. Deutschland hat die Grenzen unkonditioniert geöffnet.
Nein.
Und dieser Konflikt schwingt natürlich mit. Auch hier werbe ich für mehr Respekt. Zur europäischen Idee gehört zu akzeptieren, dass andere Völker eigene Wege gehen wollen. Mhm. Und darauf zu verzichten,
aber man hat
ständig
sich ja,
mit dem erhobenen Zeigefinger des Oberlehrers aus Brüssel zu erklären,
okay, aber man wie hat sich zu aber verhalten man hat sich ja
so
eigentlich,
wird Europa
man hat
nicht
sich
funktionieren.
Ja, aber Herr Falke, so man hat ja gesagt, man gehört zu einer gewissen Wertegemeinschaft. Zu der ist man ja auch dazugetreten. Herr Krause und dann Frau Barley, bitte.
Ja, aber dann
Moment, Herr
ganz kurz
ja.
nur.
Ja, aber
Herr Papke, das gilt für ganz viele Bereiche, dass die Völker ihre eigenen Wege gehen können. Und das ist in Ordnung so. Kein Mensch kritisiert das. Es gibt aber ein paar Grundlagenbereiche der EU, Rechtsstaatlichkeit, Freiheit, Demokratie, Pluralismus, alles das, was in den Kopenhagener Kriterien festgelegt worden ist. Da kann man seine eigenen Wege gehen, da kann man aber nicht Mitglied der EU sein. Wenn man Mitglied der EU sein will, muss man sich daran halten. Und erst recht, wenn man das Geld seiner Partner noch haben will.
Frau Barley, wie sehr...
Herr Krause, bei allem...
Nee, Frau Barley ist jetzt mal dran. Frau Barley, wie sehr ist aber doch diese Idee, dass man sagt, wir haben zu wenig, was Herr Papp gesagt, zu wenig Respekt vor Osteuropa, vor Entwicklungen da, dass wir sagen, wir haben da vielleicht, sind da zu schnell mit unseren Forderungen. Ist das ein Argument?
Also wir müssen die nationale Vielfalt respektieren. Das steht auch so in den europäischen Verträgen übrigens. Und es ist ja so, dass zum Beispiel niemand einem osteuropäischen Mitgliedstaat aufdrücken kann. Der Kollege hat das Urteil des Europäischen Gerichtshofs zitiert. Zum Beispiel die Ehe für alle einzuführen. Das hat der Europäische Gerichtshof gesagt. Das darf die Europäische Union nicht. Das ist die Entscheidung jedes einzelnen Mitgliedstaates. Aber... Das hat der Europäische Gerichtshof gesagt. Man darf nicht diskriminieren wegen der sexuellen Orientierung, also eine andere Art der Gleichstellung oder so. Das kann man ruhig machen. Ähnlich ist es bei den Gerichten. Sowohl von Orbán als auch insbesondere aus Polen hören wir ja immer wieder, wir haben nur eine andere Art, das zu machen. Wir sind auch rechtsstaatlich, aber wir interpretieren das nur anders. Jetzt kann man sagen, natürlich gibt es unzählige Arten, zum Beispiel Gerichte zu bestimmen. Und jedes Land hat eine andere. Aber einig müssen wir uns sein, dass am Ende dieses Prozesses eine unabhängige Justiz steht. Und der ungarische Parlamentspräsident hat, ich glaube, es war im November 2019 in einer Rede in einer ungarischen Universität gesagt, Rechtsstaatlichkeit, das muss nicht zwangsläufig was mit Gewaltenteilung zu tun haben. Und auch nicht mit einer unabhängigen Justiz. Vergesst das mal. Wir interpretieren Rechtsstaatlichkeit auf unsere Weise, auf ungarische Weise. Und da endet es. Und das Zweite möchte ich noch dazu sagen, wir müssen dringend differenzieren zwischen einer Regierung und einer Bevölkerung. In meiner Fraktion, in der S&D-Fraktion im Europäischen Parlament, ist ein polnischer Kollege, der schwul ist, offen homosexuell. Und er ist von seiner mittelgroßen Stadt zum Bürgermeister gewählt worden. Wenn wir die Flüchtlingsfrage nochmal anschneiden, in den, ich glaube, 12 oder 13 größten polnischen Städten waren die Menschen bereit, Geflüchtete aufzunehmen. Also es ist nicht so, dass nur weil es eine Ideologie gibt in der Regierung und die auch gewählt wird, aus welchen Gründen auch immer. In
aber
Ungarn
das,
haben wir da gerade ein paar Elemente zu genannt.
Das würde doch dann gerade
umso mehr... Dass deswegen die komplette Bevölkerung eine einheitliche Meinung hätte. So ist es natürlich
nicht. Ja, aber das würde wäre dann umso mehr dafür sprechen, dass es wichtig ist, wenn es um die Bevölkerung geht, dass man eben nicht Ungarn zum Beispiel den Austritt nahelegt, Herr Krause. Das wäre doch, wenn man sagt, wir denken an das ungarische Volk, wir wollen, dass diese EU eine Gemeinschaft der Völker ist, dann ist es doch eine zu heftige Forderung, die der niederländische Ministerpräsident Rutte da gemacht hat.
Es ist ja vor allem wirkungslos. Wir können aber trotzdem, in der EU niemanden ausschließen. Das ist halt,
aber das kann ja kein Argument sein.
Die EU ist nicht nur nach außen nicht wehrhaft, sie ist es leider auch nach innen nicht. Und das ist natürlich etwas, wissen Sie, die Werte, das ist ja nicht eine Debatte für Sonntagsreden, sondern in schwierigen Zeiten sind es die Werte, die eine Gemeinschaft zusammenhalten. Eine Glaubensgemeinschaft, ein Verein, eine Partei, was auch immer. Auch einen Staatenbund wie den unseren.
Also Merkel hat gesagt, hat von einem sehr ernsten Problem gesprochen, hat gesagt, es ist eine wichtige Debatte, weil wir sie in einer solchen Tiefe und Ehrlichkeit noch nicht hatten. Also es wird höchste Zeit dafür, oder?
Ja, das sagt die Richtige.
Okay, das haben wir auch erst seitdem die Fidesz-Partei nicht mehr Mitglied der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament ist. Seitdem finden auf einmal VertreterInnen von CDU und CSU klare Worte gegenüber Orbán und der Fidesz. Ja. Solange sie die Stimmen noch bekamen, solange haben sie leider viel, viel, viel zu lange geschwiegen. Und auch jetzt ist die Kommission viel zu untätig.
Sie hat aber, die Kommissionspräsidentin hat über das Gesetz. Moment, eine Sekunde, Herr Papke, er ist ja lang und dann die Kommissionspräsidentin hat ja von einer Schande gesprochen, was dieses Gesetz betrifft. Herr Lang, was ist jetzt der Punkt, wo Sie, wenn man sagt, es ist jetzt endlich eine Ernsthaftigkeit in dieser Debatte über die Werte, aber eigentlich führt es zu nichts?
Also ich behaupte, wir beobachten seit einigen Jahren die Entstehung eines neuen Politikfeldes in der Europäischen Union, nämlich des Politikfeldes Demokratie- und Rechtsstaatlichkeitspolitik. Das gab es bislang noch nicht so wirklich, dass die Europäische Union versucht, da, wo sie meint, dass Defizite bestehen, sozusagen dem Abhilfe zu schaffen. Deswegen ist an ein paar Stellen etwas geschehen, was man davor nicht hatte. Die Artikel 7-Verfahren, man kann darüber diskutieren, ob die sinnvoll sind oder nicht, wurden zum ersten Mal gegen Polen und Ungarn initiiert. Es gibt eine ganze Reihe von sogenannten Vertragsverletzungsverfahren, die es übrigens auch gegen Deutschland und viele andere Länder gibt. Die sind teilweise ziemlich technisch. Aber die haben sozusagen jetzt teilweise eine etwas schärfere Kante. Man hat eine ganze Reihe von weichen Instrumenten, Berichte über die Rechtsstaatlichkeit, wo man alle, nicht nur Ungarn oder Polen, alle anschaut. Und man hat jetzt eben diesen neuen Mechanismus, wo man möglicherweise, wenn es mit der Rechtsstaatlichkeit Schieflagen oder Mankos gibt, Gelder einfrieren kann für Staaten. Das ist alles ein sehr mühseliger Prozess. Und ich glaube, auch aus gutem Grunde ist es nicht so einfach. Also wenn wir sowas wie den Artikel 7 nehmen, da kann man im Endeffekt theoretisch Mitgliedschaftsrechte aussetzen. Das wäre eine sehr weitgehende Einschränkung. Die Hürden sind sehr hoch, bis hin zur Einstimmigkeit, weil
aber dieser Prozess läuft doch schon seit September 2018, glaube ich.
Er läuft schon seit längerem, weil man zunächst mal mit einer 4/5-Mehrheit feststellen, dass eine ernsthafte Verletzung, die Gefahr einer Verletzung von Grundrechten vorliegt. Da müssen Sie erstmal Mehrheiten organisieren. Und danach, um die Sanktionen zu verhängen, brauchen Sie eine Einstimmigkeit. Die Frage, glaube ich, die sich aber stellt, also zum einen, es ist sehr, sehr mühselig, das in den Griff zu kriegen. Zum anderen aber müssen wir natürlich auch das Gesamtbild im Kopf haben. Und da wäre ich jetzt anderer Auffassung als Sie, Herr Krause, was die Politik der Bundeskanzlerin, der Bundesregierung angeht. Solche Wertefragen sind natürlich, ehrlich gesagt, auch Spalterthemen. Ja, und die Europäische Union ist in keinem guten Zustand. Man kann natürlich argumentieren, wenn man das vor sich hin machen lässt, dann ist es sozusagen so ein Korrosionseffekt. Und die EU fault sozusagen von innen. Aber wenn zu stark gedrückt wird, können nicht intendierte Effekte entstehen. Dann kann das Gegenteil bewirkt werden. Dann kann die Stimmung kippen. Und die Umfragen in Ungarn, was die Zustimmung zur Europäischen Union angeht, sind sehr hoch. Es gab von dem Umfrageinstitut Median Ende letzten Jahres eine Umfrage, die sagten, 85% der Menschen in Ungarn sind der Auffassung, EU-Mitgliedschaft ist eine gute Sache, 77% der Fidesz-Wähler. Mhm. Ja, wenn man jetzt aber zu sagen,
kein Wunder, ne?
Wenn man, ja, sieht in anderen Ländern, wo die auch
ganz gut profitieren,
Länder, die Geld bekommen, da sieht es nicht so aus. Ja. Und wenn man jetzt hier sehr stark drückt und das sozusagen innenpolitisch sozusagen polarisiert wird, dann kann das natürlich auch in die andere Richtung gehen, wenn Kampagnen lanciert werden und so weiter. Deswegen ist es, glaube ich, schon gut, dass man entschlossen agiert, eine Debatte über die Werte anstößt und nicht nur debattiert und handelt, aber gleichzeitig auch umsichtig agiert.
Mhm. Okay, Herr Papke, Sie wollten jetzt da noch darauf reagieren, wie wichtig ist es, dass Ungarn in der EU bleibt?
Die Ungarn sind überzeugte Europäer. Sie gehören zum Kernbestand der europäischen Kultur und sie verteidigen die europäische Kultur nachdrücklicher, als es manchem in Westeuropa lieb ist. Ich würde auf einen Punkt, den
Herr Krause angesprochen hat, nochmal zurückkommen.
Ja, okay, dann wissen Sie, ob, lassen Sie mich das doch bitte jetzt auch mal eben im Zusammenhang darlegen. Ob ungarische Politik gegen die Grundwerte der Europäischen Union verstößt, das entscheiden weder Barley noch Krause oder Papke, sondern dafür gibt es festgelegte Prozeduren in der Europäischen Union und das entscheidet am Ende der Europäische Gerichtshof. Und deshalb waren die Äußerungen auf dem Gipfel am Wochenende eine Zumutung und in der Tat Spalteraktionen. Die Kommissionspräsidentin kann nicht in einer politischen Bewertung ein vom ungarischen Parlament mit großer Mehrheit verabschiedetes Gesetz eben mal so als Schande bezeichnen. Wenn sie der Auffassung ist, dass dieses Gesetz gegen europäisches Recht verstößt, dann soll sie ein Vertragsverletzungsverfahren auf den Weg bringen. Im Übrigen, ich habe es heute nochmal nachgeguckt, allein in diesem Monat Juni hat die Kommission gegen die Bundesrepublik Deutschland 8 neue Vertragsverletzungsverfahren eröffnet. Das spielt bei uns in der Diskussion aber nie eine Rolle. Und wer uns sagen würde, wie halten wir es in Deutschland mit der Rechtsstaatlichkeit, den würden wir auslachen.
Das nur, Herr Papke, ich hätte gerne eine Frage noch an Sie, weil Sie gerade auch die Kommissionspräsidentin kritisiert haben. Es ist klar, dass viele Mitglieder Ihrer Partei das völlig anders sehen. Und es gibt eine Äußerung vom LGBTQ-politischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Herr Brandenburg, der sagt, wir wissen alle nicht, was Herr Papke noch in einer liberalen Partei macht. Die FDP distanziert sich ständig und auf allen Ebenen von seinen Äußerungen. Der Austritt ist ihm längst.
Ist es noch stärker als bei uns, dass die Menschen, die proeuropäisch sind, bei uns eben nicht mehr verstehen, warum wir Orbán, sein total bis ins Mark korruptes System, mit europäischen Steuergeldern, mit ihren Steuergeldern weiter finanzieren. Da kippt nämlich die Stimmung bei uns. Und das ist ein Grund, warum Europa zu scheitern droht. Ich habe den allerhöchsten Respekt vor dem ungarischen Volk.
Sie gießen ständig Öl ins Feuer.
Auch wenn Orbán zitiert mich jedes Mal falsch mit einem Zitat, von dem er weiß, dass es falsch ist, um mich zu diskreditieren. Deswegen habe ich überhaupt keine Probleme damit, Orbán sehr, sehr hart anzufassen, weil er das mit mir auch tut. Aber was wahr ist, ist, dass wenn wir Orbán weiter gewähren lassen wie die letzten 10 Jahre, dass dann die Europäische Union sterben wird, weil sie von innen verfault. Das ist sehr gut formuliert worden. Mhm. So, und jetzt zu Janez Janša. Ja. Das ist ein Zögling von Orbán, ein Buddy von ihm, ein guter Freund. Orbán hat auch Einfluss genommen in den Wahlkampf von Janez Janša. Es gibt bereits slowenische Medien, die auch schon in dieser Kesma-Stiftung sind, wo diese ganzen Medien unter Fidesz-Einfluss gesammelt sind, inzwischen über 500. Da sind schon die ersten slowenischen Medien auch mit eingegliedert worden. Also wir haben da jemanden, der auf exakt dem gleichen Pfad wie Viktor Orbán gehen will. Und das kann er natürlich nur deswegen, weil die EU Orbán so lange hat gewähren lassen. Zum Glück ist eine Ratspräsidentschaft nur 6 Monate lang. Ja. Janša hat eine sehr zersplitterte Koalition, die ihn noch so gerade trägt. Die jeweiligen FachministerInnen haben den Vorsitz in den jeweiligen Räten. Er hat zum Glück nicht den Vorsitz im Europäischen Rat. Den hat bekanntermaßen Charles Michel. Wir hoffen also, dass der Schaden in Janez Janša mit seiner auch wirklich sehr autoritären Art, die er auch schon im Europäischen Parlament unter Beweis gestellt hat, nicht allzu viel weiteren Schaden an der Demokratie in der Europäischen Union
anrichten. Okay, ich würde gerne die letzten 3 Minuten noch mal nutzen, Herr Lang, noch mal ein bisschen an die Zukunft zu gucken. Mhm. Man sagt, jetzt hatten wir diesen Krach, jetzt haben wir irgendwie ein Fußballfest und darüber hat sich dann viel entzündet und auch vielleicht noch mal irgendwo die Bevölkerung sich fragt, was heißt das jetzt Europa und europäische Werte? Was wäre so ein Punkt, wo Sie sagen, da setzen Sie jetzt drauf, dass die Stimmung weder bei uns kippt noch in Ungarn?
Also ich setze darauf, dass die Europäische Union immer schon war und weiterhin auch sein wird, eine Gemeinschaft, die Konsens und Kompromiss erfordert. Es ist richtig, dadurch wird das manchmal schwierig, das haben wir Ende letzten Jahres gesehen, als es um die Frage ging, wie ist der neue Mechanismus zur Rechtsstaatskonditionalität, wie soll der aussehen? Also wann kann man, unter welchen Voraussetzungen kann man Ländern in puncto Rechtsstaatlichkeit Gelder vorübergehend einfrieren. Das geht vielen nicht zu weit, weil es verwässert wurde. Aber man brauchte halt Einstimmigkeit und die gab es eben gegen Polen und gegen Ungarn nicht. Deswegen ist ein Kompromiss rausgekommen, aber das Instrument ist da. Ich glaube, wir sollten versuchen, weniger emotional und stärker sachlich zu argumentieren. Wenn wir das strittige Gesetz in Ungarn zu den Regenbogenthemen nehmen, wird, glaube ich, die Kommission in der Tat ein Vertragsverletzungsverfahren annehmen. Die Bottomline hier initiieren, die Bottomline hier ist, und da war Ungarn bislang immer sozusagen auch unter Fidesz sehr konsequent, man hat die EuGH-Urteile umgesetzt. Das ist, glaube ich, der Punkt, wo es schwierig würde, wenn ein Land hier ausschert. Ich wäre sehr vorsichtig, wenn es um diese Austrittsdebatten geht. Der Austritt würde nichts besser machen, wenn man den Rand jetzt rausekeln würde. Es würde für die Bürgerinnen und Bürger nicht bessern. Wir hätten sozusagen einen geopolitischen Brückenkopf Chinas und Russland in Mitteleuropa. Das ist alles nicht in unserem Interesse. Deswegen bin ich nach wie vor der Auffassung, wir brauchen einen kritischen Dialog und eine Einbindungsstrategie. Ja, also und im Grunde ist Ungarn, ist die Frage zur Rechtsstaatlichkeit ein essentielles Element der Diskussion über die Zukunft Europas.
Genau, das ist nämlich die Frage. Ist es dann sinnvoller zu sagen, okay, dann verzichten wir eben auf Länder wie Ungarn, wenn es da solche Probleme gibt. Wir versuchen dann auf eine andere Art die europäische Einigung zu machen. Oder ist es nicht eher vielmehr, dass man sagt, wir müssen uns eigentlich ganz anderen Herausforderungen in der globalen Welt stellen?
Wissen Sie, wir brauchen ein starkes Europa angesichts der Herausforderungen in der Welt. Die nämlich kann kein Land alleine bestehen. Die Frage ist, wie wird Europa stark? Da ist Größe natürlich ein Aspekt, aber innere Geschlossenheit ist ein anderer Aspekt. Ohne innere Geschlossenheit nützt uns die ganze Größe nicht. Und Sie haben gerade gesagt, Brückenkopf China. Ungarn ist bereits ein Brückenkopf Chinas in Europa, verhält sich so. Ja, Ungarn hat mehrfach China-kritische Entscheidungen der EU verhindert. Wo auch andere als Außenpolitik auch ist Einstimmigkeit
erforderlich. Nein, nicht andere war. Auch.
Griechenland ist auch nicht easy. Ja, es ist nicht der einzige Brückenkopf, aber es ist ein Brückenkopf. Ja. Und Orbán flirtet mit Putin mehr als jedes andere europäische Land.
Hat die Sanktionspolitik mitgetragen bisher.
So ist es. Ich will damit doch nur sagen, wir müssen. Punkt ist einfach, Europa muss wehrhaft sein und mehr in die Lage versetzt werden, unter Umständen auch die eigenen Mitglieder wie in einer Familie auch notfalls auf den rechten Pfad zurückzuführen.
Ja, und trotzdem bleibt man dann irgendwie Familie. Das ist die Frage. Ja. Und ich bin mir sicher, Frau Barley und Herr Pape, Sie hätten beide noch viel dazu zu sagen. Und man merkt, wie emotional dieses Thema ist.
Das ist eine sehr seltsame Äußerung gewesen, dass wir mit weniger Emotionalität daran gehen sollen. Es hat uns an Emotionalität, an Leidenschaft für Europa total gefehlt. Und ich wie in vielen anderen Punkten sehr unterschiedliche Ansicht von diesem Herrn Wissenschaftler.
Okay, also das ist klar geworden, dass wir hier leidenschaftlich diskutiert haben. Vielen Dank Ihnen für diese Diskussion. Vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen. Jetzt folgt Phoenix der Tag mit Sarah Bildau. Und wenn Sie mögen, schalten Sie morgen wieder in die Runde ein. Dann fragen wir nämlich bei Bundestag und Aussteiger ziehen Bilanz, haben vier Politiker hier, die nicht mehr kandidieren für den nächsten Bundestag. Bis dann. Tschüss.